Guten Abend und herzlich willkommen bei Links-Rechts-Mitte. Die größte Militärmacht der Erde ist bis auf die Knochen blamiert. Die Leaks eines 21-jährigen Militärmitarbeiters enthüllen Aufmarschpläne, Frontverläufe und Truppenstärken in der Ukraine. Der Schaden ist immens. Sind die US-Sicherheitsbestimmungen zu lasch oder steckt politisches Kalkül dahinter? Entgleitet dem Westen jetzt der Ukraine-Krieg und steuert die Welt auf einen weit größeren Krieg zwischen China und den USA zu? Er glaubt nicht an die Einzeltäter-Theorie. Der Blogger Gerald Markl glaubt, dass diese Leaks den US-Rückzug aus der Ukraine vorbereiten sollen. Amerika, sagt er, will uns an der Nase herumführen und die Ukraine bald fallen lassen. Der US-amerikanische Publizist Andrew Dennison sieht in den Leaks einen Beweis amerikanischer Stärke statt Schwäche. Man sieht, wie leicht wir Russland ausspionieren können, sagt er, und die Ukraine wird von den Leaks sogar profitieren. Sie kennt Amerikas größten Gegner so gut wie kaum jemand anderer. Die China-Expertin Susanne Weigelin-Schwierzig ist bei uns zu Gast. Sie sagt, es ist bereits alles angerichtet für den großen Krieg zwischen den beiden Supermächten. Und ich begrüße den Außenpolitikjournalisten der Tageszeitung Die Presse, Michael Laschinski. Er unterstützt Macrons Aussagen, wonach Europa sich unabhängig von den USA, aber auch von China machen müsse. Nur so, sagt er, können wir bestehen. Herr Dennison, streng geheime Berichte der Geheimdienste, für alle jetzt im Internet nachsehbar, Aufmarschpläne, Truppenstärken. Jetzt sind wir zwar alle einigermaßen des Englischen mächtig, aber ich dachte immer, Top Secret heißt Top Secret.
Top Secret.
Was heißt Top Secret?
Yeah. Top Secret heißt, sehr viele Leute, meiner Meinung nach, zu viele Leute haben Zugang. Top Secret heißt auch, besser schnell Top Secret nennen als nichts, sodass alles Top Secret ist und dann ist auch kein
alles
Unterschied
Top Secret
mehr.
Ist es nichts Top Secret.
Ja, nicht? Genau, das ist es. Also da muss man ein bisschen reformieren. Aber grundsätzlich kann man sagen, die Amerikaner, die sind nicht sehr gut bei der Bewahrung von Geheimnissen, aber die sind sehr gut beim Klauen.
Von Geheimnissen. Aber jetzt bleiben wir zuerst mal beim Bewahren von Geheimnissen, weil darum ging es ja jetzt. Die USA investieren ja wirklich viele Milliarden Dollar jedes Jahr in ihre Geheimdienste. Könnte man da nicht auch ein bisschen was abzweigen für Sicherheitslösungen, die solche Leaks, ist nicht das erste?
Ist nicht das erste Mal.
Verhindern, helfen?
Sie verstehen wahrscheinlich, was es da für ein Dilemma ist. Denn Amerikaner sind gut in der Organisation von Zusammenarbeit und die wollen alle schlaue Köpfe zusammenbringen, auch die Querdenker, die IT-Hacks und sowas, unter irgendwie einem großen Projekt hier Aufklärung, ganze Welt für unsere Regierung erklären, sodass wir damit fertig werden können. Aber wenn man so viele Leute reinbringt, ja, ein Gewinn an Aufklärung, aber immer mit der Gefahr, dass was rausgeht.
Aber es war ja zuerst, also wenn man an 9-11 denkt, dann war ja das Problem, dass es viele Dienste gibt, die viele Informationen besorgen, aber nicht miteinander kommunizieren. Ja. Das hat man jetzt offensichtlich gelöst mit dem, also mit der Downside, dass jetzt so viel rausgeht. Oder muss man das so sehen?
Weil danach hat man es geöffnet, dann war Chelsea Manning, WikiLeaks, dann war Edward Snowden, dann kam es wieder raus, hat man es wieder zugemacht, dann haben wir es wieder aufgemacht. Da ist immer ein Dilemma. Aber grundsätzlich muss man sagen, die Behörden, die Institutionen haben als Leitlinie ein Prinzip. Was wir machen als Dienste, wo wissend, ja, ein Verbrechen im Ausland, man darf in Deutschland nicht abhören, was wir als Dienste machen, wenn die Amerikaner morgen in den Schlagzeilen davon lesen, was wir tun, würden sie das unterstützen? Wenn sie das unterstützen, dann machen wir das weiter. Zum Beispiel, dass wir Sondereinheiten in der Ukraine haben. Würden sie das nicht unterstützen, zu viel abhören von amerikanischen Journalisten, ja, dann sollen wir es nicht machen. Das hat mir ein stellvertretender Direktor von der CIA, John McLaughlin, gesagt. Und ich denke, mit diesem Prinzip ist man dann solche Lecks gewachsen und man ist weiter bereit.
Weil es nimmt dann eben die Bevölkerung dann nicht übel, wenn man sagt, das ist eher eine gute Sache.
Die Bevölkerung, das ist das Wichtigste. Man muss wissen, was die Bevölkerung akzeptiert. Nach 9-11, ein paar Jahre lang, Folter, okay, dann hört es auf. Dann musste man sich schnell ändern. Ja.
Okay. Herr Markl, ein Schuldiger wurde ja relativ schnell gefunden. Am Freitag haben Beamte, also eine Sondereinheit des FBI, den 21-jährigen, ich glaube, er ist jetzt Airman First Class, das ist der drittniedrigste Dienstgrad in dieser Einheit. Wir sehen die Bilder. Er wurde identifiziert als Jack Teixeira, nehme ich an. Es scheint ein portugiesischer Name zu sein. Er soll ein frommer Christ und auch ein Waffennah sein und diese Dokumente geteilt haben in einer relativ kleinen Gruppe von Gleichaltrigen und sich dort damit wichtig gemacht haben. So eher ein narzisstisches Motiv. Erscheint Ihnen das plausibel?
Also ich muss ehrlich sagen, das Intro war meine Meinung von vor 3 Tagen. Also die Geschichte ist ja ähnlich wie die Story rund um die Sprengung von Nord Stream so unglaublich unglaubwürdig, dass es man ja gar nicht für wahr halten konnte.
Dass es schon wieder wahr sein könnte, nicht?
Er hat es ja, glaube ich, mittlerweile sogar zugegeben. Die Ereignisse überschlagen sich ja derzeit. Man muss sich das einmal kurz vor Augen halten. Der 21-Jährige ist bei der National Guard. Das ist nicht einmal die Army selbst.
Der ich ist, war mal bei der National Guard,
Ich habe gerade Ihren Patriotismus wirklich bewundert, aber der geht ja schon richtig in ein wenig, ein kleines bisschen Naivität über. Also da sitzt ein 21-jähriger Mann, der sitzt zu Hause und spielt mit 40 anderen ein Computerspiel. Und während sie Computerspielen, unterhalten sie sich. Und dann sagt der 21-Jährige, ihr seid alles Loser, ich bin ein Geheimnisträger. Die anderen sagen, na, das glauben wir dir nicht. Und was tut der? Der geht offensichtlich tatsächlich her und holt sich höchst geheime Dokumente, die amerikanischen Geheimdienste dastehen lassen wie Idioten. Entschuldigung, dass ich das Wort ausspreche. Diese Story erschien mir zunächst einmal wirklich unglaubwürdig und mein erster Verdacht ging dahin, dass die Amerikaner das benutzen, um schön langsam zu Distanz im Ukraine-Krieg zur Ukraine zu gehen. Denn wenn man sich die angeblichen, wir wissen es ja jetzt alle nicht mehr genau, denn die Amerikaner haben in den letzten Tagen alles versucht, um diese Dokumente wieder aus dem Internet rauszubekommen.
Was nicht leicht ist.
Was nicht leicht ist.
Ist raus.
Aber wenn man sich die Dokumente ansieht, die Amerikaner sprechen ihren eigenen Verbündeten in der Ukraine die Fähigkeit ab, eine erfolgreiche Offensive zu machen. Die Amerikaner haben hier offensichtlich Dokumente rausgespielt bekommen, die nachweisen, dass sie sogar den UN-Chef abhören. Die Amerikaner haben entgegen dem, was sie der Öffentlichkeit seit Monaten erzählen, echte Truppen in der Ukraine drinnen, Special Forces in der Ukraine drinnen, nicht nur die Amerikaner, sondern auch alle anderen NATO-Truppen. Es ist eigentlich ein Megaskandal, der darauf hinausläuft, dass es jetzt wieder den schuldigen jungen Mann gibt und verdecken soll, dass eigentlich die amerikanische Regierung und damit auch alle europäischen Regierungen ihre eigenen Bürger hier die letzten 6 Monate angelogen haben.
Bleiben wir trotzdem dann bei dem, was passiert ist. Sie sagen, Ihre erste These war, das war gar nicht der,
das sondern
das war rausgespielt worden, um die Welt und vor allem die Amerikaner darauf vorzubereiten, dass man die Ukraine nicht mehr so stark unterstützen wird wie bisher.
Ich glaube das auch heute noch. Ich glaube auch heute noch, dass die Amerikaner...
Welches Interesse haben die Amerikaner, ihre Unterstützung für die Ukraine zurückzufahren?
Der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf steht vor der Tür. Und kein amerikanischer Präsidentschaftskandidat wird seinen Wählern erklären können, dass er 160 Milliarden Dollar pro Jahr dafür ausgibt, in der Ukraine, die meisten Amerikaner auf der Landkarte nicht finden würden, ausgeben würde und gleichzeitig hinnimmt, dass in den Vereinigten Staaten eine breitflächige Verarmung durch eine wirklich nicht sehr starke Ökonomie passiert. Das heißt, ich denke, dass jeder amerikanische Präsidentschaftskandidat, und zwar sowohl die Demokraten als auch die Republikaner, darauf schauen werden, dass sie schön langsam, aber sicher aus der Ukraine rauskommen. Nicht richtig fallen lassen, aber dieses Engagement
sehr weit. Sie denken, dass dieses Leak das quasi vorbereiten soll? Nun sagen Sie, im Präsidentschaftswahlkampf wird es dann mehr um die Wirtschaft gehen. Der Economist hat gerade eine Titelgeschichte gemacht diese Woche, wo sie darüber schreiben, dass überraschenderweise oder nicht überraschenderweise die amerikanische Volkswirtschaft derzeit mit größtem Abstand die stärkste ist und alle anderen Verbündeten hinter sich lässt. Also die kommen zu einem anderen Befund als Sie.
Das ist ja, Sie haben das Wort richtig gewählt, alle anderen Verbündeten hinter sich lässt. Wenn man aber die amerikanische Volkswirtschaft jetzt betrachtet im Vergleich zu, sagen wir jetzt einmal China, dass sich nach der, weil wir zu diesem Thema gleich kommen werden, dass sich jetzt nach Covid in den nächsten 5 Jahren committed hat, nur rein ins Wirtschaftswachstum, Prosperität für die breite Bevölkerung zu machen. Im Vergleich zu den anderen Volkswirtschaften stehen die Amerikaner nicht so gut da. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, die Amerikaner haben die letzten 12 Monate dazu verwendet, um ihre eigene Position zu verbessern auf Kosten der Europäer.
Herr Laschinski, die USA waren seit Beginn des Ukraine-Krieges die treibende Kraft hinter den Unterstützungsleistungen, die es gab und auch hinter den Sanktionen für Russland. Halten Sie das für realistisch, was Herr Merkel sagt, dass hinter den Leaks auch auf welche Weise auch immer Kräfte stehen, die die bisherige Linie eher abschwächen oder unterlaufen wollen?
Ich tue mir schwer, das zu beurteilen, weil ich mich jetzt mit den Geheimdienstinternen in den USA nicht auskenne. vom Lesen, was ich so mitbekommen habe, es geht um 1 Million Menschen, die Zugang zu diesen Dokumenten haben im ganzen Land. Das sind doch recht viele. Und Sie haben das schon erwähnt, das war auch als eine Gegenreaktion zu 9/11, wo sich herausgestellt hat, die Amerikaner hatten diese gesamten Informationen vorliegen. Sie haben es nicht zusammengebracht und deswegen kam es zu den Anschlägen. Das war die Gegenreaktion. Wir vernetzen uns, viel mehr Menschen haben Zugang. Und deswegen ist das jetzt einfach so rausgekommen. Ob das jetzt wirklich eine Vorbereitung auf einen Rückbau der Unterstützungen, ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr viel davon abhängen, welche Rolle China dann in dem Ganzen spielen wird.
Kommen wir noch dazu. Frau Leigen, bevor wir zu China kommen, Ihrem absoluten Spezialgebiet, sehen Sie Punkte, die dafür sprechen könnten, dass die Vereinigten Staaten jetzt langsam beginnen, sich aus dem Geschehen in der Ukraine, wo sie tatsächlich eine treibende Kraft waren, langsam zurückzuziehen?
Naja, also ich würde mal so sagen, zunächst einmal ist ja schon erstaunlich, dass in diesen Materialien auch Informationen darüber enthalten sind, wie eben doch die NATO-Staaten in der Ukraine engagiert sind. Und das habe ich bisher eingeschätzt als eine Top-Secret-Information, weil wir eigentlich verhindern wollten, dass wir jetzt der Gegenseite quasi auch noch Beweise dafür liefern, dass die in NATO welcher Form nicht in der wir da als NATO engagiert sind. Also insofern kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass das jetzt also nur so ein 21-Jähriger ist, der sich da irgendwie wichtig tun will gegenüber seinen Kameraden. Das Zweite, was ich beobachte, ist, dass wir, glaube ich, in Europa unterschätzen, wie kontrovers die Diskussion in Amerika über die ganze Vorgangsweise der beiden Administrationen ist. Und wir sehen gelegentlich, dass also die Republikaner da etwas anderer Meinung sind. Es gibt aber über das gesamte politische Spektrum in Amerika sehr kontroverse Auffassungen zu der Frage, wie man sich eigentlich da in der Ukraine, wie man sich gegenüber China, wie man sich gegenüber Russland verhalten soll. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da also vielleicht auch solche Zusammenhänge gibt. Wobei es recht interessant ist, also ich höre immer ganz gerne Nachrichtensendungen aus Taiwan und die haben natürlich auch sofort reagiert auf diese Sache. Und die haben also von vornherein gesagt, na ja, also es ist ja bekannt, dass es im amerikanischen Militär Leute gibt, die also der Meinung sind, dass die Biden-Regierung im Augenblick zu stark auf Eskalation setzt. Und zwar auf gleichzeitige Eskalation sowohl gegenüber Russland und der Ukraine als auch gegenüber China. Und das vielleicht
also mit der Befürchtung, dass man beides nicht stemmen kann auf einmal.
Ja, nicht? Und dass deshalb also man vielleicht auch darüber nachdenken sollte, ob da nicht etwas geleakt wird, um auch eben die beiden Administrationen in Schwierigkeiten zu bringen.
Das klingt ja nicht unplausibel, nicht, Herr Dennison? Denn Fakt ist ja schon, dass das Hauptaugenmerk der Vereinigten Staaten seit geraumer Zeit sicher eher dem pazifischen Raum gilt als Europa. Also das war in der Obama-Administration so, Trump hat das fortgeführt. Von daher scheint es schon plausibel, irgendwie einen Weg zu finden, wie man sich wieder stärker konzentrieren kann auf das Feld der Auseinandersetzung, das in den Vereinigten Staaten dann doch als das Zentrale gilt, schon seit langer Zeit. Das ist nicht neu.
Gut. Also ich komme gleich auf China, ist sehr wichtig und die europäische Gedanken darüber auch wichtig für Washington. Aber erst würde ich sagen, als Amerikaner, gerade aus Wyoming zurück, es ist auch so, dass die Europäer manchmal die amerikanischen Streitigkeiten überschätzen. Sie sehen Vielfalt, verstehen nicht Einheit, was uns zusammenhält, trotz unserer Vielfalt. Ja, das ist so. Und ich glaube, die Europäer unterschätzen auch die Einigkeit in Amerika bei dieser Sache mit Ukraine. Okay? Ich finde natürlich, es ist Unsinn, dass jetzt dargestellt wird als eine gut ausgedachte Kabal-Intrige, wo dieser junge Mann instrumentalisiert wird, um einen langsamen Rückzug aus der Ukraine zu bringen. Das verwechselt natürlich Ursache und Wirkung. Denn was passiert ist, diese Leck, wo der wirkliche interessante Nachricht ist, dass dieser Typ gar nicht so ein Ideolog war, sondern wollte nur angeben, wie alle Amerikaner waren Angeber. Aber keine Überraschung, auch das mit den Geheimdiensten, nichts Neues da. Aber in Amerika sehen wir, die Leute, die Amerika von Ukraine zurückbringen wollen, die nutzen das regelrecht aus und sagen, das ist was los. Aber ich sag Ihnen, Amerika war seit 9/11 nicht so geeint, wie es jetzt ist bei der Unterstützung der Ukraine, wo die Amerikaner fast zweimal so viel Geld wie die Europäer auf den Tisch legen. Ich würde sagen, die Europäer in ihrer Schwäche, in ihrer Abhängigkeit vom amerikanischen Militär, Markt und Dollar sind eher die Leute, die gespalten sind. Denke an Macron und an unsere gute Annalena Baerbock, was die für unterschiedliche Meinungen haben. Also die Vereinigten Staaten von Amerika und die wenige Vereinigten Staaten von Europa. Aber Amerika, behaupte ich, hat sich verpflichtet, Ukraine den Sieg zu bringen, genau wie diese Bilder von Biden und Zelensky uns symbolisieren.
Entschuldigung, dass ich da reingrätsche.
Ja, aber, natürlich.
Wenn es kein gesteuerter Leak war, dann ist es eine Katastrophe für die amerikanische Sicherheitsarchitektur. Weil ein 21-jähriger junger Mann, ein Nerd, auf die höchsten Geheimnisse, genau. Ich meine, da sind Aufmarschpläne dabei, da sind Einschätzungen dabei über die Waffenstärken der beiden, da sind Opferzahlen dabei, die man bis jetzt immer schärfstens abgelehnt hat. Zelensky hat übrigens reagiert, ganz empört, weil in diesem Dokument laut Zelensky drinnen steht, dass die Offensive der Ukrainer eine Chance hat, maximal 30 Kilometer zu gewinnen.
Aber jetzt, was ist bei den Russen jetzt los?
Jetzt würde ich Sie nur gerne eine Frage stellen, weil Sie gesagt haben, Amerika ist geeint, die Bevölkerung steht dahinter. Ja. Hätte die Bevölkerung in den letzten 6 Monaten gewusst, wie die eigene Führung die Ukraine, die Chancen in der Ukraine, den Krieg zu gewinnen, tatsächlich einschätzt, wären, glauben Sie, die Unterstützung für die Ukraine genauso groß gewesen? Ja. Oder wäre nicht die Diskussion schon vor 6 Monaten losgegangen? Und dann komme ich zum eigentlichen Thema. Es ist wieder einmal so, dass wir sehen, dass die Bevölkerung vom Souverän, von den gewählten Politikern, nicht wahrheitsgetreu informiert wird. Nicht die Informationen, die zurückkommen. Natürlich
Was
ist es
kam aus Washington nach den Angriffen? Entschuldigung, dass ich das beantworte, haben die Leute aus Washington gesagt, Kiew wird in 72 Stunden fallen. Und die Amerikaner haben gesagt, wir müssen die schnell Waffen geben. Und der Kongress hat aufgestanden. Viel mehr Republikaner sind dafür, mehr Waffen zu schicken, statt weniger Waffen zu schicken. Und jetzt haben wir gesehen, Schritt für Schritt, wie die Amerikaner mehr auf den Tisch gelegt haben, um die Ukraine nicht nur die Fähigkeit zu geben, Kiew zu verteidigen, sondern bei Kharkiv die Russen zurückzutreiben, bei Kherson die Russen zurückzutreiben. Und das wird als nächstes kommen. Also die Amerikaner sind hinter diesem Krieg. Es ist Biden, der eher zögert. Und er behauptet, er zögert nicht, weil er Angst vor linke oder rechte Flügel hat, sondern weil er Angst hat für die Europäer, die so am Zögern sind, einschließlich natürlich Deutschland und Österreich.
Ja, ich würde mal so sagen, er hat auch Angst davor, dass ihm irgendwie nicht mehr das entsprechende Geld zur Verfügung stellt, was er braucht, um sein Versprechen einzuhalten, dass er also unbedingt die Ukraine so lange unterstützt, wie die Ukraine das für nötig hält und wie die Ukraine das braucht, um ihren Sieg zu erringen. Also die finanzielle Situation des Staates in Amerika und die Situation des Finanzsystems in Amerika, das ist ja etwas, was wir nicht vollkommen übersehen dürfen. Das ist etwas, womit Herr Biden jetzt in den letzten Tagen und Wochen sehr gekämpft hat und was natürlich zum Beispiel die chinesische Seite sehr gut weiß und übrigens auch die Menschen in Taiwan, soweit sie sich genauer damit beschäftigen, wissen und sagen, hallo, was passiert da eigentlich in Amerika? Also das mit dieser Einheit, das mag die der veröffentlichten Meinung sein, aber ich glaube, dass doch die Einschätzung der Situation etwas vielfältiger ist.
Ich möchte auf einen Punkt zurückkommen. Es gibt jetzt unterschiedliche Einschätzungen darüber, ob die Amerikaner, wie Sie sagen, total geeint sind, weiterhin bereit sind, alles zu tun, was nötig ist, damit die Ukraine ihre Kriegsziele, über die man dann noch einmal extra sprechen könnte, ist es wirklich realistisch, auch die Krim zurückzuerobern, zu erreichen. Und Sie sagen, es deutet eher darauf hin, dass die Amerikaner sich zurückziehen wollen aus der Ukraine. Die Frage, die sich dann jedenfalls stellt, wenn das passiert, können die Europäer allein das stemmen, was da gerade in der Ukraine passiert?
Ich vermute nein. Also rein militärisch ist es, glaube ich, nicht möglich, dass das Europa das aufbietet, was die Vereinigten Staaten da aufbieten. Ich meine, man darf das gesamte Bild jetzt nicht außer Acht lassen, weil die Europäer unterstützen dürfen dafür und haben dafür Millionen an Flüchtlingen aufgenommen. Das kostet auch sehr viel Geld. Also, aber da geht es auch um die Produktionskapazitäten, um das Know-how, um die Erfahrung etc. beim Krieg führen, das haben die Europäer nicht. Also das können wir auf keinen Fall abfangen, wenn sich die Amerikaner zurückziehen. Ich würde nur eine kurze Anmerkung. Ich denke mir nur bei diesen Leaks, Wenn die Amerikaner das jetzt ein bisschen sich zurückziehen würden wollen, die müssten das ja gar nicht per Leaks kommunizieren. Die könnten das ja auch so. Also das wäre jetzt, also dass man da jetzt das darstellt, als ob das sozusagen ein Türöffner ist, um sich zurückzugehen. Warum eigentlich? Ich verstehe
das nicht. Man könnte sagen, sie nutzen es eher, weil es ist passiert und sie nutzen das jetzt eher dafür.
Das ist auch meine Überzeugung mittlerweile. Nur, ich wollte noch einen entscheidenden Satz zu Ihren Ausführungen sagen. Aber die eigene Armeeführung glaubt nicht, dass die Ukraine gewinnen kann. Das ist ja der Kernsatz dieser Leaks.
Und natürlich muss man das ein bisschen auspacken. Der Kernsatz dieser Leaks ist, wir dürfen keine falsche Hoffnung haben. Es wird noch schwieriger werden. Aber der Kernsatz ist nicht, dass die Russen uns ausdauern können, sondern dass wir langfristig dranbleiben sollen. Und wir wussten schon von Mark Milley, dass im Jahr, also der Stabschef, wir wussten schon, dass die Ukraine es schwierig haben, dass die keine Artillerie haben. Das haben die uns schon den ganzen Monaten gesagt. Wir wussten von diesen Problemen. Ja, und dass es in diesem Jahr nicht gelöst wird, eine Offensive nicht den, Stellungskrieg stark ändern wird. Keine neue Sache.
Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir die letzten 3 Monate hören. Die Amerikaner pumpen Waffen, fordern von den Europäern noch mehr Anstrengungen, um jetzt eine Offensive zu machen, die Ukraine in eine Position bringen soll, dass sie dann erfolgreicher in die Verhandlungen gehen. Niemand kann diesen Krieg weiter bis ins 24er, 25er Jahr führen. Das ist völlig unmöglich. Und wenn man sich mittlerweile anschaut, dass die BRICS-Staaten sich alle in Richtung einer Friedensinitiative bewegen. Jetzt war Lula gerade zur Einführung von Rousseff in Peking und hat dort mit Xi verhandelt und hat sich öffentlich dafür ausgesprochen, dass die Unterstützung mit Waffen zurückgefahren wird und Verhandlungen beginnen. Jetzt haben wir Indien, die das will, China, die das wollen, Brasilien will das, Südafrika will das, der gesamte BRICS-Block will es.
Aber wir wollen es nicht.
Genau, das ist es.
Gute Gründe, warum wir es nicht wollen.
Und jetzt glauben Sie tatsächlich, dass im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf irgendjemand hingeht und dann noch gegenüber seiner eigenen Bevölkerung vertreten kann, dass diese Aufwendungen, diese unglaublichen Summen weitergehen, ohne dass das eigene Militär an einen Erfolg glaubt?
Ja, guck mal, wie lange wir in Irak und Afghanistan waren.
Das war jetzt das beste Beispiel.
Deutschland und Japan
aber das, sind. Aber das, wir das, haben das schon Durchhaltevermögen. Das Ende war nicht so wahnsinnig erfolgreich.
Aber der Punkt ist, dass wir in ein Jahr weggehen. Mein Punkt ist, jeder Waffenpaket, mehr Geld auf dem Tisch. Die Amerikaner sind weiter am Eskalieren, mehr und rein, Schritt für Schritt mehr reinbringen. Die Sachzwänge sagen, diese Gegenoffensiv muss Erfolg haben. Wenn er nicht Erfolg hat, wir wissen nicht, militärische Sachen sind nicht vorhersehbar, dann machen wir Verhandlungen. Aber wenn es Erfolg hat, dann schieben wir weiter.
Eine zynische Anmerkung zu dem. Also man kann das jetzt abseits dieser, ich sage das jetzt nicht als Experte, also ich kenne mich jetzt mit Strategien nicht aus, das ist jetzt nicht mein Metier, aber als sozusagen antrainierter Zyniker könnte ich mir vorstellen, das ist doch eine wahnsinnig gute Gelegenheit für die Amerikaner, um vergleichsweise wenig Geld die Russen klein zu kriegen. Unabhängig davon, ob die Offensive nach vorne geht, 30 Kilometer, 20, 50, wie auch immer. Aber das ist doch im Endeffekt recht günstig.
Das scheint ja auch der Plan zu sein. Und viele Beobachter haben gesagt, auch wenn sie nicht daran glauben, dass Amerika sozusagen auf diesen Krieg gedrängt hat, dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das, was wir immer wollten, die Russen klein zu halten, um uns mehr auf den Pazifik zu konzentrieren, kriegen wir jetzt relativ billig. Ich möchte nur noch kurz auf die Leaks zurückgehen mit 2 Dingen, bevor wir weitergehen. Das eine ist, was viele Leute schockiert, hat Sie nicht, dass Sie sagen, na klar, sind wir überall. Sie haben es schon angesprochen, ist die Präsenz von Spezialeinheiten aus NATO-Staaten, am meisten die Briten, wenn ich das richtig im Kopf habe, fast 50 Mann. Ist das etwas, und die Sorge ist, dass das die Russen nutzen können für ihr Narrativ, dass das nicht ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist, sondern Russland und der NATO, weil die auch mit physisch mit Bodentruppen präsent sind. Glauben Sie, dass das in dieser Hinsicht eine Eskalation beinhaltet? Oder?
Nein, das war man hat uns dabei von Anfang an angelogen.
Aber wir haben gewusst, dass wir angelogen werden.
Jeder hat gewusst, man wird angelogen, jeder hat gewusst, die Einheiten sind drinnen, nach außen hin kam es nicht. Ich finde nur noch einen Zusatz zu dem, was Sie gesagt haben. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Mhm. Und um beim und ich finde es gerade, dass es so zynisch klingt, so schrecklich, denn das alles passiert auf dem Leben von Menschen. Da werden, wie auf einem Schachbrett, wird der Vorteil des einen gegen den Vorteil des oder den Nachteil des anderen aufgewogen. Wie Sie richtig sagen, zynischerweise, so billig können die Amerikaner die Russen nie mehr wieder schwächen. Aber das ist um den Preis von zehntausenden Menschenleben, die da jeden Tag draufgehen. Und das finde ich das Schreckliche daran. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass eine Regierung eines selbsternannten Wertewestens so weit ist, dass sie ihre Bevölkerung aufklärt und sagt, diesen Krieg, und das wissen wir alle miteinander, es wird Russland sich nie mehr wieder komplett zurückziehen. Ein Sieg der Ukraine über Russland ist völlig unmöglich. Auch die Chinesen werden das nicht zulassen.
Also diese These lehne ich ab, wie der These, dass 10.000 am Tag fallen, falsch. Nicht am Tag. Okay, das ist klar. Sie müssen aber beantworten, was mit den Ukrainern passiert, wenn Russland das ganze Land besetzt. Denn wir haben gesehen, was in Bucha passiert. Wir haben gesehen, wie 100.000 Kinder deportiert sind. Und solange die Ukrainer weiter kämpfen wollen, stehen wir hinter denen. Wenn die Ukrainer sagen Schluss, dann sagen wir auch Schluss. Kein Problem. Amerika hat das Glück. Die Nachbarn von China und Russland brauchen eher unsere Hilfe, um Russland und China einzudämmen. Das ist unser Vorteil. Denn so sehr wie wir Russland durch die Ukraine schwächen, zeigen wir auch China, dass das mit Taiwan gar nicht so einfach wird. Und dass die zentralasiatischen Länder vielleicht ein bisschen Interesse an Europa haben.
Also ich möchte noch mal eine Sache sagen. Also diese Eskalationsproblematik, die ja immer wieder sozusagen zur Diskussion steht. Also ich würde mal so sagen, Russland hätte schon viele Gründe gehabt, zu eskalieren in dem Sinne, wie wir es befürchten, dass sie nämlich eigentlich genügend Gründe haben zu sagen, die NATO ist in diesen ganzen Konflikt so stark involviert, dass eigentlich wir keinen Unterschied mehr machen zwischen Ukraine und NATO. Das machen sie nicht. Und warum machen sie das nicht? Weil nach meinem Verständnis der internationalen Beziehungen und meinem Verständnis von Militärstrategie, was sicherlich nicht vollkommen ausgefeilt ist, würde ich mal so sagen, es gibt keinen rationalen Grund für Russland, jetzt zu eskalieren und jenseits der Grenze der Ukraine zu gehen. Weil wir sehen ja schon, dass die Situation in der Ukraine jetzt nicht so einfach zu bewältigen ist. Und eine weitere Eskalation wäre meiner Meinung nach nur ein Szenario. Ich blicke gerade in das Gesicht von Herrn Putin hier. Wenn wirklich überhaupt nichts mehr läuft, wenn dann praktisch auch dieses Kalkül, wie viel können wir eigentlich schaffen, ja oder nein, durch andere Sachen ausgeschaltet wird. Da besteht die Gefahr der Eskalation aber nicht im
Augenblick. Aber das würde ja dann wieder dieses Narrativ einzahlen, das es von Beginn dieses Kriegs auch immer gegeben hat, sehr kontroversiell, dass nämlich nicht politisches Kalkül dahinter steht, sondern eine Art historischer Größenwahn des russischen Präsidenten.
Das teile ich nicht.
Und das ist ja auch ein interessanter Punkt in diesen Leaks. Es geht ja nicht nur um die Lage in der Ukraine, es geht ja auch um den Zustand Russlands. Mhm. Und Sie haben ja gesagt, man hat gesehen, wie leicht wir die Russen irgendwie ausspionieren können. Und ein interessanter Punkt ist ja auch, dass in diesen Leaks irgendwie suggeriert wird, dass es in Moskau einen Machtkampf gibt, dass Putin eigentlich schwach ist, sich einer Chemotherapie unterziehen muss. Und so die Idee, dass eigentlich in Russland ein interner Machtkampf ist und dass das alles so unter Druck ist, dass man auch mit irrationalen Dingen rechnen müsste. Halten Sie das für realistisch?
Also sagen wir mal so, all diejenigen, die wie auch ich gedacht haben vor Beginn dieses Krieges, dass wir einen rationalen Akteur haben, dem es um Territorium geht, die sind ja sozusagen eines Besseren belehrt worden. Es geht offenbar nicht nur um Territorium. Aber es ist auch die Frage, ob es jetzt hier nur um Ehre und Ruhm und Ähnliches geht. Ich finde sehr interessant, dass Herr Außenminister Lavrov vor einigen Tagen gesagt hat, das strategische Ziel Russlands besteht in der Anerkennung als Weltmacht und in der Teilhabe an der Definition einer neuen Weltordnung als Weltmacht. Ich habe das von Anfang an gesagt. Ich habe gesagt, nach meinem Verständnis ist es so, dass Russland beobachtet hat, wie Herr Biden und Herr Xi Jinping sich die Welt gerade dabei waren aufzuteilen. Die Chinesen hätten das unheimlich gerne gesehen. Sie hätten ein Einvernehmen mit den Amerikanern darüber gefunden, dass man irgendwie die Welt zusammen verantwortlich regieren kann. Und dann hat Putin gemerkt, dass er in diesem ganzen Kalkül überhaupt nicht vorkommt. Ja, und das, obwohl er ja schon in Syrien militärisch sehr aktiv war und eigentlich da schon sein Fähnchen hochgehalten hat und gesagt hat, hallo, ihr könnt hier nicht ohne Russland rechnen. Und insofern muss man sagen, wir müssen vielleicht auch lernen, die Rationalität dieser Entscheidungen noch einmal ganz genau zu überprüfen, von diesem Ziel her, zumal er ja jetzt Xi Jinping für dieses Ziel gefunden hat.
Xi Jinping, ja, Xi Jinping spricht von Russland immer als Weltmacht.
Nicht immer.
Aber oft.
Neuerdings.
Aber
neuerdings. Ja, sehr interessant. Ja, also sein neuer Außenminister hat auf seiner ersten Pressekonferenz, nachdem er zum Außenminister gekürt wurde, durch den Nationalen Volkskongress ausdrücklich Russland als Weltmacht bezeichnet. Das war vorher, ich kenne diese Texte rauf und runter, ja, und ich weiß ganz genau, das kam vorher nicht vor. Herr Xi Jinping hat jetzt auch wieder gesagt, China ist eine Weltmacht und unser Verhältnis, nicht China, Russland ist eine Weltmacht und unser Verhältnis zwischen China und Russland ist sozusagen das Modell dafür, wie Weltmächte miteinander umgehen sollten, wenn sie denn die Welt regieren sollen. Ja, da hat er noch nicht mal Amerika ausgeschlossen, sondern hat gesagt, Amerika möge sich anschauen, wie amikal wir hier, nämlich China und Russland, miteinander umgehen. Und so könnten wir ja eigentlich auch mit dem dritten Player in dieser Runde umgehen.
Bleiben wir noch ganz kurz bei der Russland-Frage und gehen ein bisschen auch noch nach Österreich zurück. Herr Leschinski, in Österreich war ja eine lange Diskussion darüber, sind wir jetzt neutral, was bedeutet das gegenüber Russland, Sanktionen, also ähnlich wie die Schweiz, wo die Diskussion war, ein neutraler Staat, ist das nicht auch ein Wirtschaftskrieg, kann man bei den Sanktionen mitmachen, weil man ja immerhin noch viel stärker als viele andere europäische Länder abhängig ist vom russischen Gas. Der Anteil des russischen Gases in Österreich ist der höchste von allen europäischen Ländern. Wir sind wieder bei 80%. Wie ist das mit Russland? Kann man aus österreichischer Sicht, aber auch aus europäischer Sicht, es hat einmal jemand gesagt, ich glaube Tzipi Livni, die israelische Außenministerin, wir werden morgen alle noch auf dieser Erde stehen, niemand wird runterfallen, wir müssen morgen wieder irgendwie miteinander tun, ja, auch mit Russland wohl.
Ich nehme auch an, weil man kann sich das ja nicht wegwünschen. Also ich meine, es gibt ja sicher Länder, in denen das halt ganz anders gesehen wird. Ich bin gebürtiger Pole, ich kenne das Sentiment meiner alten Heimat. Da würde man sich am liebsten mit Handschellen ans Handgelenk des US-Präsidenten ketten, schlack, und ihn nie wieder loslassen und einfach im Land behalten. Und Russland soll am liebsten verschwinden. Also das funktioniert so nicht. Wir werden mit den Russen leben müssen. Die Frage ist, in welcher Form? Ich glaube, was sich auf jeden Fall diskreditiert hat, ist diese Abhängigkeit in dem Ausmaß. Abhängigkeiten wird es immer geben, aber zu große Abhängigkeiten sind, wie man sieht, nicht gesund. Und ich glaube, an dem muss Europa, an dem müssen auch wir in Österreich arbeiten.
Allerdings, wenn man sagt, die Abhängigkeit ist am stärksten sichtbar in der Energieabhängigkeit, ja, dann stellt sich heraus, dass die alternativen Energielieferanten auch dazu führen würden, dass wir einfach neue Abhängigkeiten haben, andere.
Ja, wir haben schon Alternativen, aber die muss man halt laut aussprechen. Also ich gebe Ihnen völlig recht, zu viel Abhängigkeit ist nie gut. Aber wir haben halt in Österreich zwei Dinge, über die man nicht sprechen darf. Wir dürfen nicht sprechen über eigene Atomkraft und wir dürfen nicht sprechen über eigenes Fracking. Also wenn ich aus Russland das Gas nicht will, hole ich es mir aus Katar. Na, das ist nicht unbedingt.
Ich glaube, Herr Dennison würde amerikanisches LNG anbieten.
Ja, natürlich, oder? Zum sechsfachen Preis.
Am liebsten Fracking zuerst in Europa.
Ganz genau.
Zur Not Fracking aus Wyoming. Ja, es ist ein bisschen wie die Rosinenbomber. Jetzt kommen die LNG-Tanker rüber. Und Europa hat diesen furchtbaren Winter überlebt und Putin den Finger gezeigt.
Danke vielmals für die Hilfe. Pro Schiff 112 Millionen Dollar Gewinn war selbstlose Tat der USA. Nein. Also wir danken höflichst.
Aber natürlich waren viel mehr wert.
Aber eine Sache noch. Natürlich ist Abhängigkeit jedes Staates schlecht. Das ist gar keine Frage. Aber dann muss ich doch auch so ehrlich sein, der Bevölkerung zu sagen, wir können nicht eine Abhängigkeit gegen die nächste tauschen. Und dann muss ich halt alle Karten und Optionen auf den Tisch legen und dann das Volk fragen. Das ist ein relativ einfacher Zugang.
Herr Macron hat jetzt übrigens gerade einen tollen Deal mit Xi Jinping gemacht. Ich weiß nicht, ob das hier in Europa schon angekommen ist. Der hat nämlich jetzt einen Vertrag unterschrieben, dass er LNG aus China bekommt und mit chinesischen Yuan bezahlt. Eine sehr delikate kleine Geschichte, wo man sieht, also er versucht zu diversifizieren, aber natürlich wissen wir ja, dass dieses LNG jetzt auch schon von einem Land zum anderen verkauft wird und man dann gar nicht mehr weiß, wo es wirklich herkommt. Die Chinesen haben übrigens einen wunderbaren LNG-Terminal in Russland gebaut, an einer Stelle, wo sie mit ihren Schiffen sowohl Europa als auch die pazifische Region beliefern können. Also sehr interessante Konstellationen. Und ich glaube, es ist eben auch nicht ganz unwichtig zu wissen, dass das jetzt plötzlich nicht mehr in Dollar gehandelt wird, sondern in Renminbi.
Da muss man aber unterstreichen, wie abhängig China ist von Öl und Gas über See, vom Persischen Golf und anderen, auch von Amerika und Kanada und sonst wo. Die Chinesen, so stark wie sie sind, können weder ihr Energiebedarf decken, noch können sie ihr Lebensmittelbedarf decken. Und das, so sehr man über diese russische Handel mit China spricht, und natürlich würde Russland gern Yuan nehmen für sein Gas, nur um die Nachfrage zu decken in China, musste man das so schnell aufskalieren. Und Pipelines zu bauen ist nicht einfach. Nicht einfach. Also erstmal hat China ein Problem. Also,
ist das nicht wunderbar? Ja, weil das bedeutet nämlich, dass wir gar nicht damit rechnen müssen, dass China einen großen Krieg entfachen will. Weil in dem Augenblick, wo die einen großen Krieg entfachen, sitzen sie plötzlich da und haben nicht mehr genug zu essen. Und sie haben nicht genug Gas und sie haben nicht mehr genug Öl.
Ja, also, außer sie sind ein Putin und sehr irrational. Das ist das Problem. Flug nach vorne in den Krieg.
Naja, aber wissen Sie, wenn man in China mit einer Bevölkerung, so wie die Bevölkerung in China aufgestellt ist, denen plötzlich nichts mehr zu essen gibt, dann hat man Feuer unterm Hintern. Also insofern muss man sagen, das wissen auch die Russen sehr gut, dass die chinesische Bevölkerung ziemlich aufmüpfig werden kann. Ja? Und da muss Herr Xi Jinping auch vorsichtig sein.
Noch kurz zum Abschluss, Punkt der Abhängigkeiten. Ja, natürlich, man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt Katar, Russland, aber es geht, glaube ich, darum, dass wir unsere Abhängigkeiten klein halten. Ich meine, wir werden nicht autark werden, wir sollen auch nicht autark werden. Autarkie macht nicht wirklich Sinn. Ich bin an sich ein Verfechter des freien Handels. Ich finde, das macht Sinn, dass Dinge nicht wir alles selber machen.
Freier Handel und Krieg passen oft nicht gut zusammen.
Passen nicht gut zusammen, das stimmt. Aber insofern glaube ich, dass wir uns vielleicht von dem Gedanken verabschieden sollten, wir machen uns unabhängig von allen, sondern wir teilen unsere Abhängigkeiten auf.
Aber das wäre eher ein österreichisches Prinzip. Es gibt ja das österreichische Prinzip, wirklich unabhängig ist man nur, wenn man mit allen verhabert ist. Ne? Und so könnte man sagen, wirklich unabhängig ist man nur, wenn man von allen abhängig ist.
Von allen LNG und Gas und Öl kauft.
Jetzt sagen wir, ich glaube, dass so ein bisschen ein Konsens ist, dass man sagt, wir werden Russland auch in Zukunft haben, das auf jeden Fall. Und deswegen werden wir Russland auch in Zukunft brauchen, weil Nachbarn die Dinge haben, die wir haben wollen. Die werden wir, also Simmel hat mal gesagt, wo Geld fließt, fließt kein Blut. Das spricht immer für den Handel. Ist es umgekehrt auch? Wird Russland in Zukunft Europa auch brauchen?
Ich fürchte nein. In 3 Jahren wird die neue Pipeline von Russland nach China fertig sein, die dann ungefähr die gleiche Kapazität hat wie die Lieferungen, die Russland bis jetzt nach Westeuropa geliefert hat. Es gibt die neue Pipeline hinunter. Komischerweise wird ja jetzt in Zukunft das gesamte Erdgas, das in den Westen kommt, über Erdogan geleitet werden. Erdogan hat ja jetzt Europa, ich würde jetzt einmal im Fernsehen vorsichtig sagen, bei beiden Cojones. Wer hat einerseits die Flüchtlinge und andererseits wieder Zukunft des Gas haben, das jetzt über den Hub bei Istanbul hinaufkommt. Und dann kommt jetzt natürlich der Riesenhunger von Indien dazu, die genau in derselben Situation sind wie China, dass sie nämlich eine Bevölkerung haben, die sie auch nach westlichen Standards gerne leben möchte, diese Bevölkerung, und die haben auch einen riesen Energiehunger. Es war halt von Anfang an ein völlig irrealer Vorschlag oder eine Vision herzugehen und zu sagen, ich nehme das größte Land der Erde mit den größten Rohstoffvorräten der Erde in einer Zeit, wo Rohstoffe immer mehr gebraucht werden, und das kann ich dann in die Knie zwingen. Das war halt von vornherein völlig irreal und hat uns in Europa am meisten geschadet, denn
das klingt jetzt immer ein bisschen so, als ob wir den Krieg begonnen hätten.
Nein. Ich habe nicht gesagt, dass wir den Krieg begonnen haben. Wir haben nur falsch reagiert darauf.
Ich möchte nur noch
einen Satz sagen zu der Geschichte vorhin mit dem Volk, ob das Volk noch kämpfen will. Wenn ich mir die Videos ansehe, wie man 16-Jährige und 60-Jährige mitten auf der Straße in der Ukraine zur Armee bringt, ich weiß nicht, ob die wirklich noch kämpfen wollen oder ob da nicht das Regime oben von außen auch getrieben wird, ihr müsst jetzt erfolgreich sein. Und das Zweite ist, wir hätten schon einen Friedensvertrag im März 2022, das ist vergossene Milch, aber das war eigentlich ein Abkommen, das bereits besiegelt war.
Über die Frage, warum das nicht zustande gekommen ist, wurde in der Sendung schon mal diskutiert, würde ich jetzt auslassen.
Ich möchte noch mal was über die Frage Russland-Europa sagen. Also, wenn ich mir das jetzt mal von der chinesischen Warte aus anschaue, dann ist vollkommen klar, dass sowohl China als auch Russland Europa braucht. um sich gegen Amerika aufzustellen. Okay. Und das Interessante dabei ist, dass natürlich die Russen jetzt uns als Vasallen der Amerikaner betrachten und sagen, mit den Europäern wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das ist ja auch verständlich, denn wir reden ja auch immer über unsere transatlantische Gemeinschaft, die da jetzt aktiv ist. Aber wenn man sich das von einer mittelfristigen Perspektive her betrachtet, und ich glaube, dass in diesem Sinne auch nach all dem, was ich so aus China höre, die chinesische Seite mit der russischen Seite spricht, braucht auch Russland Europa. Und das Interessante dabei ist, dass es eigentlich zu Ungunsten Chinas läuft. Weil, warum braucht Russland Europa? Weil, wenn Russland von China einseitig abhängig, wir hatten das Wort vorhin schon benutzt, wäre, dann würde das ja bedeuten, dass China viel zu stark diktieren kann, was eigentlich geopolitisch und geoökonomisch in Moskau entschieden wird. Wir sehen ja sehr gut jetzt nach dem Besuch von Xi Jinping, am nächsten Tag werden sofort Nuklearwaffen in Weißrussland aufgestellt, obwohl man ja am Tag vorher Herrn Xi Jinping gesagt hat, nein, um Gottes Willen, das machen wir auf keinen Fall. Nicht? Also das heißt, die Russen sind sehr daran eigentlich interessiert, dass jetzt die Chinesen nicht ihre ökonomische Macht benutzen, um in Moskau zu sagen, was da strategisch gemacht werden soll. Das heißt also, eigentlich braucht Russland als Gegengewicht gegen China, Europa, und muss sehen, dass es doch irgendwie wieder auf Schiene mit Europa kommt, damit es immer dann mit Europa spielen kann, wenn es China zurückweist.
Daran haben wiederum die Vereinigten Staaten kein besonders überhaupt großes Interesse. Darum möchte ich jetzt irgendwie das zusammenfassen, ja, in einer Frage an Sie vorweichen. Geopolitisch gesprochen, ist das Bild, an das wir uns gewöhnen müssen, das folgende: Europa wird einfach immer zwischen den Interessen der Großmächte, die sich gerade neu definieren, hin und her gerissen und spielt in der zweiten Liga?
Also ich würde so sagen, wenn wir so weitermachen, dann spielen wir nicht in der zweiten Liga, sondern in der dritten.
Ja.
Ja, weil wenn man sich nicht wirklich als eigenständiger Akteur in der augenblicklichen Situation, wo wir sehen, dass die Weltordnung sich verändert, wenn man da nicht sich positioniert als eigenständiger Akteur, dann ist das so, dass in der neuen Hierarchie der zukünftigen Weltordnung China, Russland und Amerika in der ersten Liga spielen. Dann gibt es eine ganze Reihe von Ländern, wie zum Beispiel Indien, Japan, Brasilien und so weiter, die in der zweiten Liga spielen. Und die Vasallen, in Anführungsstrichen, also diejenigen, die sich einseitig committen gegenüber denen, die die Welt bestimmen, dieses große strategische Dreieck, die fallen dann unter ferner Liefen. Warum? Weil die ja keine eigene Entscheidungsmacht haben, sondern sich immer strategisch an ihrem sozusagen Patron ausrichten müssen.
Ja? Jetzt gern dabei bleiben, weil Emmanuel Macron hat ja irgendwie bei seinem China-Besuch, das war dann irgendwie sehr kontroversiell diskutiert, genau gesagt, das gesagt, Europa müsse sich unabhängig von den USA und von China machen. Mhm. Hat er recht?
Ja. Ja, natürlich hat er recht. Aber er hat einen ganz großen Fehler gemacht. Er hat meiner Meinung nach einen großen Fehler gemacht und er hat etwas angestoßen. Und man merkt unsere nervöse Diskussion darüber. Das ist ja meistens so, dass wenn man was Richtiges sagt, was aber nicht so ganz im Spektrum dessen liegt, was man vorher so diskutiert hat, dass dann alle Diskussionspartner sehr nervös werden. Und so haben sie auch reagiert auf Macron. Macron hat meiner Meinung nach vollkommen rational analysiert, dass Europa in der zukünftigen Welt nur dann etwas zu sagen hat, wenn es sich eben nicht einseitig mit einer der Großmächte verbindet. Wir können viele Länder in der Welt sehen, die das sehr ähnlich machen, zum Beispiel Indien. Sehr interessant. Ja. Auf der anderen Seite hat er, glaube ich, einen Fehler gemacht, und das verstehe ich nicht ganz, warum das so ist. Vielleicht kann mir das hier in der Runde jemand erklären. Er hat ja Russland vollkommen unter den Tisch fallen lassen in seiner Argumentation, wenigstens in dem, was wir gehört haben und was wir gelesen haben von dem Interview. Da glaube ich, dass er eben die Situation mit Russland unterschätzt. Also wir müssen damit rechnen, dass Russland so lange weiterkämpfen wird, bis wir endlich bemerkt haben, dass dieses Land in dieser Weltordnung etwas mitzureden
hat. Also Sie sagen, ich möchte das gern weiterspielen, Sie kommen gleich zu Ihnen. Wenn das so ist, dass er recht hat, aber nicht klar ist, ob es möglich ist, dann kommen die zweiten Partner der Europäer ins Spiel, und das sind die Amerikaner. Ja. Nicht? Die berühmte Pax Atlantica ist ja letztendlich nichts anderes als die Tatsache, glaube ich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, Europa maximal als Juniorpartner sehen und eben nicht als eigenständigen Spieler in einem Spiel der Weltmächte.
Ja, So sehen wir Europa vielleicht mehr als Juniorpartner heute als im Kalten Krieg, weil die Machtverhältnisse Europa-Amerika sind.
Und die Franzosen haben sie ohnehin nie ernst genommen, oder?
Das muss man. Ich meine, in der Geopolitik, der mit den meisten Freunden gewinnt, der mit der besten Geschichte, auch der mit den liebsten Nachbarn, da hat Europa Nachteile gegenüber USA. Aber Amerika seit Dezember 41, als die Japaner Pearl Harbor angegriffen hat, wünschte sich immer einen Vereinigten Staaten von Europa, die ihre eigenen Probleme, Sicherheitsprobleme lösen könnte, sodass Amerika mit Asien fertig werden könnte. Aber Churchill und Amerikas Verständnis seiner Interesse hat dazu geführt, dass wir erst Hitler besiegt haben, dann Richtung Japan. Okay? Im Koreakrieg 1950, Stalin und Mao neu an der Macht und Russland hat Atombombe. Ja, die greifen zusammen Südkorea an. Haben wir wieder das Problem Asien, Europa. Was ist für uns wichtiger? Vietnam das Gleiche. Ich behaupte, Amerika kann gut Europa und Asien, aber das Priorität Nummer eins ist Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa. Dann gehen wir mit Asien rum. Ja.
Jetzt würde ich sagen, machen wir die nächste. Sie wollten dazu
ich wollte noch zu Macron was sagen, weil ein Detail bei uns in der Diskussion bzw. der Berichterstattung untergegangen ist. Das war aber in der chinesischen Presse sehr dominant auch war. Das ist nämlich die Rolle von Ursula von der Leyen. Macron war nämlich eigentlich eingeladen von den Chinesen, diesen riesen Wirtschaftsdeal, das war ein riesiger Wirtschaftsdeal, einer der größten Deals, den Frankreich jemals gemacht hat, dort in Peking zu unterschreiben. Und er hat Ursula von der Leyen offensichtlich eingeladen, mitzukommen. Die war gar nicht eingeladen von den Chinesen. Und Sie kennen die Chinesen viel besser als ich. Das sind große
Zeremonienmeister.
Ja. Und sie haben auch so eine unterschwellige Art. Ich nenne das schon fast einen sarkastischen Humor. Ja. Ich meine, man empfängt Macron am Flughafen mit dem roten Teppich und lässt die Chefin der EU, also die Kommissionspräsidentin, mit ihren Koffern ganz normal durch die, wie jeder Tourist, durch die Einreise, durch die Migration gehen. Und ganz ähnlich war es diese Woche, weil ich gerade das Bild gesehen habe mit der Frau 360 Grad, die eigentlich die
Frau... Sie hat einen Namen, sie heißt Annalena Baerbock.
Die Frau Baerbock, Entschuldigung, ja, mal kurz entfallen. Also die Frau Baerbock, die eigentlich geplant hatte, eine Reise nach Korea und Japan zu machen, aber angesichts der Spannungen um die Militärmanöver rund um Taiwan sich entschlossen hat, Haltung zu zeigen und nach China gefahren ist und dort sich aufgeführt hat wie ein weiblicher Elefant im chinesischen Porzellanladen.
Aber wie Scholz hat sie Konzession von Peking bekommen, dass Macron nicht holen könnte. Scholz hat in seinem viel kritisierten Besuch von Xi Jinping der Aussage bekommen, Kernwaffen einzusetzen ist schlimm. Und Baerbock hatte die Aussage bekommen, wir wollen keine Waffen an Russland schicken. Das und, hat Macron und nicht
gleichzeitig
bekommen.
Gleichzeitig steht in den Leaks drinnen, dass die Chinesen längst Waffenbestandteile liefern an die Russen. Steht in den Leaks
drinnen. Ja, genau, aber was sie öffentlich sagen, ist auch und Macron hat nichts rausgeholt. Aber guck mal, die Amerikaner kennen den Franzosen, ihre Eitelkeiten und so. Und der Macron ist la grande nation, c'est tout. Ja, das ist es. Und der Europa ist nicht so ein Ding. Aber seine Behauptung, dass Europa ein Vasal ist, das ist natürlich ein falscher Verständnis von Vasalentum ist.
Auch aus Ihrer Sicht die Wahrheit, aber Sie hören es nicht gern.
Aber Vasalentum, Vasal heißt der König, in diesem Sinne Amerika, gibt den Vasal Land. Und der Vasal gibt dem König Geld und Soldaten. Und genau das Gegenteil passiert. Ja,
wir geben den spezielle.
Nee, aber guck mal, wir geben Europa einen gigantischen Markt.
Ist jetzt nicht zu weit
also Telekom verdient sehr viel Geld in Amerika. Und viel, VW auch, mehr als in China. Okay? Das muss man sagen. Die deutsche Wirtschaft verdient viel mehr Geld in Amerika als in China. Gleichzeitig stellt die Amerikaner die Verteidigung Europas. Der Vasal gibt uns keine Soldaten. Auch in Ukraine zweimal so viel amerikanische Waffen wie europäische Waffen. In dem Sinne, das war eine, falsche Verständnis von Sachen.
Ich möchte trotzdem von dem Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und Europa und Frankreich innerhalb Europas noch mal gehen auf den wirklichen Schwerpunkt, nämlich es ist in der Weltpolitik, das glaube ich, kann man sagen, wirklich was im Gange, und zwar was Großes. Und Faktum scheint auch zu sein, dass der politische Nabel der Welt immer mehr in China zu suchen ist. Und wir haben dazu einen kleinen Überblick vorbereitet.
Ob Emmanuel Macron, Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, Ursula von der Leyen oder Brasiliens Präsident Lula da Silva. Sie alle kennen dieser Tage nur ein Ziel, das Peking des Xi Jinping. Und das aus gutem Grund, denn hier laufen derzeit die diplomatischen Fäden der ganzen Welt zusammen. Xi unterhält auch einen engen Draht zu Russlands Machthaber Wladimir Putin. Und unter seiner Führung wurde die Annäherung zwischen den Erzfeinden Saudi-Arabien und dem Iran erreicht. Peking ist auch der Sitz der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Sie vertritt rund 40% der Weltbevölkerung und ist sowohl Wirtschafts- als auch Sicherheitsbündnis. Mitglieder sind unter anderem Indien, der Iran oder Russland. Die SCO soll Pekings Ziel unterstützen, die US-Vorherrschaft zu brechen. Auch militärisch lässt die Volksrepublik China die Muskeln spielen. Im Rahmen eines umstrittenen Militärmanövers um Taiwan verhängte es sogar eine Flugverbotszone im Norden der Inselrepublik. Und die Schutzmacht USA? Sie schaut zu. Bestimmt Peking den Lauf der Welt?
Frau Weigelin-Swirczyk, China arbeitet seit Jahrzehnten, das glaube ich, kann man schon sagen, daran, die Vormachtstellung der Vereinigten Staaten zu brechen. Wie nahe ist man diesem Ziel gekommen inzwischen?
Also wenn Sie erlauben, würde ich sagen, China arbeitet seit dem Jahr 2012 daran, die Vormachtstellung der USA zu brechen. Weil wir ja erkennen können, dass seit Ende der 70er Jahre bis in die 2000er Jahre hinein China ganz klar mit Amerika zusammengearbeitet hat, weil das auch zum Vorteile Chinas war, weil auf diese Art und Weise ein ganz wichtiger Partner für die ökonomische Entwicklung in China gewonnen wurde. Und auch militärisch haben Amerika und China immer sehr stark zusammengearbeitet.
Das heißt, man hat es gemacht, bis man stark genug war.
Genau. Und seit 2012 hat sich die Situation verändert. Das hat man, glaube ich, damals in Amerika nicht sofort begriffen. Also Leute, die schon etwas länger dabei sind wie ich. Ich habe das bemerkt, aber andere Leute haben das nicht begriffen. Und man muss sagen, dass seit dem vorletzten Parteitag, also seit dem Parteitag von 2017, Xi Jinping sehr öffentlich und klar gesagt hat, China ist jetzt kurz davor, wieder ins Zentrum der Welt vorzustoßen. Allerdings hat man damals, wie ich vorhin schon sagte, gemeint, dass das irgendwie auch im Einvernehmen mit Amerika zu regeln sei. Das historische Beispiel ist immer die Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Amerika in der Ablösung Großbritanniens als führende Weltmacht. Und jetzt ist es so, dass vor allen Dingen die Pandemie in den Augen Chinas eigentlich sehr viele Beweise dafür geliefert hat, dass also Amerika nicht mehr wirklich diese Kraft hat, die man ihm immer zuschreibt. Und gleichzeitig überschätzen sie auch ihre eigene Kraft. Ja, sie haben gedacht, sie hätten jetzt die Pandemie wunderbar im Griff und das würde alles China nicht so weit betreffen. Aber wir wissen natürlich ganz genau, dass diese Pandemie auch für China und auch für die chinesische Wirtschaft ein ganz großer Schlag gewesen ist und dass die chinesische Wirtschaft im Augenblick sehr kämpft, um überhaupt diese ganzen Pläne, Weltmacht zu sein, auch finanziell unterfüttern zu können.
Auf der ökonomischen Seite, jetzt sagen Sie, man hat mit Amerika kooperiert, vor allem ökonomisch, aber auch militärisch, um so weit zu kommen, diesen Schritt der Ablöse und des Infragestellens der Hegemonie Amerikas zu brechen. Und jetzt hat man aber mit der Pandemie dann selbst auch Probleme bekommen. Und es zeichnet sich ja auch, muss man sagen, mittelfristig auch ein demografisches Problem in China ab, das man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen darf. Deswegen meine Frage, war es der richtige Zeitpunkt oder war es noch zu früh? Und es gibt auch Widerstand natürlich gegen diese chinesischen Bemühungen. Die werden von den Vereinigten Staaten angeführt, aber da gibt es ja auch andere. Ist China noch dazu in der Lage, Ihrer Meinung nach, diese Pläne und diesen Wunsch ins Zentrum der Welt vorzustoßen und vielleicht eine bi- oder tripolare Weltordnung unter eigener Teilnahme aufzustellen? Ist China kräftig genug dafür, angesichts dieser Probleme, die es auch gibt?
Also ich bin da sehr besorgt in dieser Frage, weil China wartet nicht erst seit 2012 auf die Zentrumsposition in der Welt, sondern seit 170 Jahren. Ja, und wenn man 170 Jahre wartet, weil man in der Mitte des 19. Jahrhunderts nämlich die eigentlich wie selbstverständlich angenommene Weltmachtposition verloren hat, dann kommt irgendwann der Punkt, gerade wenn man kurz davor ist, das Ziel zu erreichen, wo man leicht nervös wird und vielleicht auch ungeduldig. Und es ist auch sehr interessant, wenn man jetzt die Äußerungen von Xi Jinping auf dem letzten Parteitag, dem 20. Parteitag, sich genau anhört und auch auf dem Volkskongress, der vor kurzem stattgefunden hat, dann merkt man, dass er sich der Tatsache bewusst ist, dass dieser letzte Schritt der provokanteste ist, natürlich, weil man die Weltordnung durcheinander bringt, wenn man diesen Schritt wirklich tut. Und das Zweite ist meiner Meinung nach auch, dass man in China weiß, dass das Zeitfenster eigentlich klein ist. Das Zeitfenster ist nicht schon bereits zu. Also sie haben nicht meiner Meinung nach den Punkt nicht erfasst, wo sie es eigentlich hätten machen können, sondern das Zeitfenster wird immer kleiner. Und dieser Krieg in der Ukraine spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Denn wir wissen ja von Herrn Verteidigungssekretär Austin, dass eigentlich dieser Krieg in der Ukraine deshalb auch nicht so schnell zu Ende geführt werden kann, dass wir im letzten Jahr hätten ein Abkommen schließen können, weil der ja auch mit dem Ziel geführt wird, Russland so weit wie möglich zu schwächen. Denn eine Schwächung Russlands impliziert für China zwei Dinge. Erstens, Russland kann nicht im Hinterhalt stehen und sozusagen China zur Seite springen, sollten seine eigenen Pläne, militärische Pläne, irgendwie durcheinander geraten. Und das Zweite, was vielleicht noch gefährlicher ist, ist eben ein Zusammenbruch des Regimes in Russland, was dazu führen würde, dass die Russische Föderation sehr wahrscheinlich auseinanderfällt, dass damit also sich Staaten dort bilden könnten, wo China selber die größten Probleme mit den eigenen Leuten hat, nämlich an der Grenze zwischen China und Russland.
Also in Zentralasien.
Jetzt, in Zentralasien.
Darf ich nur eine, wir kommen gleich in die Runde. Weil wir nicht mehr so viel Zeit haben und Sie haben das ja auch immer wieder gesagt, das größte Risiko für die Welt, könnte man sagen, momentan ist, jetzt abgesehen von dem Krieg Russland-Ukraine, ist, dass rund um Taiwan sich auch eine militärische Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten und China abspielt, die sich relativ schnell, wenn man sich die Bündnissysteme anschaut, in einen tatsächlichen Weltkrieg auch erweitern könnten. Wie realistisch ist dieses Risiko?
Naja, also das kann man relativ gut durchrechnen. Also sollte es zu einem Krieg in Taiwan kommen, von dem ich nicht glaube, dass er im Augenblick geplant ist, ja, der aber leider zustande kommen könnte, wenn es zum Beispiel zu einem Unfall käme bei diesen vielen, vielen Flugzeugen und Schiffen und was weiß ich was, die da in der Region aktiv sind. Wenn es also zu einem Krieg käme über Taiwan, der gleichzeitig mit dem Krieg in der Ukraine geführt wird, dann wissen wir, dass als direkter und indirekter Akteur in beiden Kriegen Amerika beteiligt ist und sehr wahrscheinlich in dieser Situation China auch als indirekter Akteur im Ukraine-Krieg und als direkter Akteur im Taiwan-Krieg beteiligt wäre. Das heißt, schon aus dieser Konstellation heraus ergibt sich eine Gefahr für einen Weltkrieg. Zweitens, Amerika wird natürlich, und das sehen wir ja jetzt, im Pazifik die befreundeten Länder bitten, dass sie Amerika unterstützen werden, wenn Amerika Taiwan zu Hilfe kommt. Und wir wissen auch, dass Frankreich und England und Deutschland, also wenn auch Deutschland sehr kleine Kontingente, aber Frankreich ist ganz schön aktiv im Pazifik.
Ja? Das heißt,
auch aus diesem Grunde würden viel mehr Akteure direkt einbezogen als im Augenblick. Und damit würde die Gefahr eines Weltkrieges entstehen.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, China plant nicht einen Krieg gegen Taiwan im Sinn von Taiwan anzugreifen. Aber es wird höchstwahrscheinlich Blockadesituationen, also Versuche geben, in Taiwan so zu destabilisieren, dass vielleicht in Taiwan Parteien entstehen, die sagen, wir sind mit China besser dran. Und im Zuge dieser Blockaden kann bei der großen Militärpräsenz so vieler großer Staaten was passieren. Ja. Sehen Sie das auch so?
Ich sehe das zum größten Teil genauso. Wobei man nicht außer Augen lassen darf, dass
China... Halten Sie schon eine Frage noch an beide. Halten Sie es für möglich umgekehrt, dass die Vereinigten Staaten im Rahmen dieser Blockadesachen tatsächlich dann aktiv einen Krieg beginnen?
Nein. Die USA können keinen Zwei-Fronten-Krieg und schon gar nicht gegen China führen. Aber ich möchte noch ein Wort zu China sagen, weil China jetzt im Moment als der neue Bösewicht aufgebaut wird. Erstens einmal bin ich ganz bei Ihnen. Wenn es eskaliert, dann kann es nur eine Kettenreaktion und Fehler der dort massierten Streitkräfte sein, dass zwei Menschen falsch reagieren und die Kette dahinter ebenfalls falsch reagiert. Auf der anderen Seite
Wer von uns hätte sich gedacht, dass es möglich wäre, dass der Frieden im Nahen Osten plötzlich tatsächlich greifbar ist? Ich hätte mir nicht gedacht, dass es zu meinen Lebzeiten tatsächlich eine Annäherung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien gibt und alle anderen arabischen Staaten hier einbezogen sind. Und das ist Chinas Verdienst. Das kann man China nicht absprechen. Die Amerikaner haben sogar dagegen gearbeitet und sind zum Beispiel massiv dagegen, dass das Regime Assad bzw. dass Syrien wieder in die Arabische Liga aufgenommen wird, ist massiv dagegen gewesen, dass der Iran und Saudi-Arabien wechselseitig jetzt plötzlich wieder Botschaften öffnen. Das heißt, ich sehe China nicht als aggressiven Akteur im militärischen Sinne. China will Handel treiben, möglichst seine wirtschaftlichen Ziele erreichen und das auf Augenhöhe mit allen Partnern. Und das ist das Gegenmodell dessen, entschuldigen Sie, ich bin ein großer Fan der USA, so wie Sie auch, aber das ist genau das Gegenmodell dessen, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten von den Amerikanern gesehen haben. Die Amerikaner glauben zu wissen, wie die Welt laufen sollte und haben keinen Genierer, überall einzugreifen. Und jetzt gibt es plötzlich das Gegenmodell der Chinesen, die das aus der asiatischen Sicht sehen, die sagen, wir schreiben euch nicht vor, wie ihr eure gesellschaftlichen Systeme regeln sollt, aber wir wollen mit euch Handel treiben, wir wollen euch unterstützen und natürlich sind wir wirtschaftlich der stärkere Partner.
Aber Vorsicht, also ich würde mal so sagen, so sehr wir hoffen, dass vielleicht China eine etwas andere Strategie in dieser Sache hat, weiß ich, weil ich die Nachrichten dort und auch aus anderen Ländern genau verfolge, dass in beiden Ländern, nämlich in Amerika und China, es einen Saga gibt, der uns hier in Europa extrem nervös machen sollte, nämlich der Krieg zwischen China und Amerika ist unausweichlich. Dieser Spruch wird auf beiden Seiten des Konfliktes gesagt. Und deshalb müssen wir Europäer, und da komme ich noch mal zu Herrn Macron, deshalb müssen wir Europäer unbedingt aktiv werden. Weil das dürfen wir überhaupt nicht zulassen, dass diese beiden großen Konkurrenten für sich behaupten, der Krieg zwischen ihnen ist unausweichlich. Wir müssen alles unternehmen, damit dieser Krieg eben nicht stattfindet.
Das ist ja anstrebenswert, aber wie wird denn Europa das tun?
Sie finden auch, dass das
unausweichlich ist. Europa hat leider nicht Einfluss über Hauptstädte um Europa rum oder weiter weg, wie man manchmal denkt, ja, denn Frankreich ist da, und Deutschland ist da, und England ist da. Also dieser Wunsch fehlt erstens die Macht. Zweitens ist es wirklich sinnvoll, dass Europa versucht, zwischen den verrückten Amerikanern und den totalen Diktatoren Chinas und Russlands irgendwie zu vermitteln, ohne selbst da zu machen. Ich finde Europa...
Ja, wer sollte das denn machen?
Europa sollte an der Seite Amerikas stehen.
Ja, ich finde, dass die Lehren seit 1945, diese Frieden in Europa, ein goldenes Zeitalter, wie wir nie gesehen haben, sind, dass mit amerikanischer Macht in Europa ist Frieden zu erhalten, Freiheit zu erhalten, Wohlstand zu erhalten und dieses Europa wächst. Diese Freiheitsordnung, diese Friedensordnung, von denen natürlich Österreich sehr profitiert. Putin sieht diese Attraktion, hat höllisch Angst davor. Xi Jinping auch, natürlich, das ist klar. Aber die Frage, ob Europa deshalb dazwischen stehen soll, das bezweifle ich sehr. Jetzt mit dem Krieg bei China und auch mit Putin.
Sagen Sie auch, er ist unausweichlich?
Na, überhaupt nicht. Also Amerika hat mehr Erfahrung natürlich mit China als die Europäer. Denn wir haben erstmal China als Alliierte gegen den Japaner gehabt, dann kam der Revolution mit Mao und da war Taiwan und seit 1949 gibt es immer wieder Kriegsangst wegen Taiwan. Bei Bill Clinton gab es auch Flugzeugträger in der Straße von Taiwan. Immer wieder ein Problem. Die chinesische Problem geht nicht weg.
Deutschland wir haben natürlich mit China seit 1912, ne?
Ja, aber ja. Die Intensität. So, denn die natürlich betrifft. China. Nein, aber Sie wissen, was ich meine.
Hat die amerikanische Kultur, Armee ausgebildet.
Macht und Wirtschaft. Guck mal, die Chinesen haben unsere Eisenbahn gebaut und heute sagt man in Silicon Valley, die besten Chinesen sind in Amerika und das ist gut so, okay? Aber Amerika kann China. Amerika hat mehr Angst vor einem schwachen China, das eine Flucht nach vorn in der militärischen Aggression sucht, als einen starken China, der sehr integriert ist mit amerikanischer Technologie und Arbeit. Denn China weiß besser als wir, dass ohne amerikanische Wissenschaft und Wirtschaft kann China nichts machen. Diese Erfolge der Chinesen in den letzten Jahrzehnten hat mit den westlichen Verbindungen zu tun und nicht mit der Auto